Meine lieben Brüder, was ein wunderbarer Anblick und nur ein Danke. Es ist ein wunderbarer Gedanke, so viele Priestertumsträger auf der ganzen Welt zu sehen, und das füllt mein Herz. Und die Reisen zu den Mitgliedern der Kirche in der ganzen Welt und die bestehenden Vollmachtslinien im Priestertum erfahren wir aus erster Hand, wie es unseren Mitgliedern geht und welche Herausforderungen sie haben. Seit Jahren spüren viele Mitglieder die Auswirkungen von weltweiten Katastrophen, die von der Natur oder von Menschen verursacht wurden. Wir wissen auch, dass Familien den Gürtel enger schnallen mussten und sich darum sorgen, wie sie diese schwierigen Zeiten überstehen. Brüder, wir fühlen uns ihnen sehr nahe. Wir lieben sie und beten immer für sie. Ich habe in meinem Leben genügend Höhen und Tiefen erlebt, um zu wissen, dass der Winter der Hoffnung und Wärme eines neuen Frühlings weichen muss. Ich bin optimistisch, was die Zukunft angeht. Brüder, wir müssen nur standhaft bleiben in der Hoffnung, mit all unserer Kraft arbeiten und auf Gott vertrauen. Neulich habe ich an eine Zeit in meinem Leben gedacht, als schwere Sorgen und die Angst vor einer ungewissen Zukunft wohl allgegenwärtig waren. Ich war damals 11 und bewohnte mit meiner Familie das Dachgeschoss eines Bauernhauses in der Nähe von Frankfurt. Zum zweiten Mal innerhalb nur weniger Jahre waren wir Flüchtlinge und bemühten uns, an einem neuen Ort Fuß zu fassen, der von unserem bisherigen Wohnort weit entfernt war. Wenn ich sage, dass wir arm waren, wäre das wohl untertrieben. Wir schliefen alle in einem Zimmer, das so winzig war, dass man kaum um die Betten herumgehen konnte. In einem anderen kleinen Zimmer hatten wir ein paar schlichte Möbelstücke und einen Herd, auf dem meine Mutter das Essen kochte. Und von einem Zimmer ins andere zu gelangen, mussten wir einen Lagerraum durchqueren, in dem der Bauer landwirtschaftliche Geräte aufbewahrte. Aber in den Dachsparren hingen auch allerlei Schinken und Würstel. Der Geruch machte mich immer hungrig. Wir hatten kein Badezimmer, dafür aber eine Außentoilette, die Treppe hinunter und dann noch etwa 15 Meter. Im Winter kam es einem aber viel weiter vor. Weil ich ein Flüchtling war und außerdem Zwickauer Dialekt sprach, machten sich andere Kinder oft über mich lustig und beschimpften mich mit Ausdrücken, die mich tief verletzten. Während meiner gesamten Jugendzeit war ich wohl zu keiner Zeit so entmutigt wie damals. Heute, einige Jahrzehnte danach, sehe ich diese Zeit aufgrund meiner Erfahrungen mit anderen Augen. Obwohl ich mich noch immer an den Schmerz und die Verzweiflung erinnere, kann ich heute sehen, was ich damals nicht erkennen konnte. Nämlich, dass ich in dieser Zeit eine große persönliche Entwicklung durchlief. In dieser Zeit rückte unsere Familie näher zusammen. Ich beobachtete meine Eltern und lernte von ihnen. Ich bewunderte ihre Entschlossenheit und ihren Optimismus. Von ihnen lernte ich, dass man Widrigkeiten überwinden kann, wenn man ihnen mit Glauben, Mut und Beharrlichkeit begegnet. Da mir bewusst ist, dass manche von ihnen momentan Zeiten großer Sorge und Verzweiflung erleben, möchte ich heute über zwei wichtige Grundsätze sprechen, die mir in meinen Entwicklungsjahren Kraft gegeben haben. Der erste Grundsatz: Arbeit. Das ist Arbeit. Bis zum heutigen Tag bin ich tief beeindruckt von der Art und Weise, wie meine Familie gearbeitet hat, nachdem sie all ihre Habe im Zweiten Weltkrieg verloren hatte. Ich weiß noch, wie mein Vater, der bis dahin als Beamter tätig gewesen war, verschiedene schwierige Jobs annahm und unter anderem im Uranbergbau als Mechaniker und LKW-Fahrer arbeitete. Um unsere Familie zu ernähren, verließ er früh morgens das Haus und kam oft erst spätabends zurück. Meine Mutter eröffnete eine Wäscherei und mühte sich ungezählte Stunden mit niedriger Arbeit ab. Sie beteiligte meine Schwester und mich als Mitarbeiter in ihrem Geschäft. Mit meinem Fahrrad war ich für die Abholung und Anlieferung der Wäsche zuständig. Ich fühlte mich gut dabei, meiner Familie ein wenig helfen zu können, und die körperliche Arbeit erwies sich, auch wenn ich es damals noch nicht ahnte, als ein Segen für meine Gesundheit. Es war nicht einfach, aber die Arbeit hielt uns davon ab, uns zu viele Gedanken über die damaligen schwierigen Umstände zu machen. Unsere Situation änderte sich zwar nicht über Nacht, doch sie änderte sich. Das ist das Schöne an der Arbeit. Wenn wir einfach dabei bleiben, treu und beständig, wird sich alles gewiss zum Besseren wenden. Wie ich die Männer, Frauen und Kinder bewundere, die zu arbeiten wissen. Wie sehr der Herr doch den Arbeiter liebt. Er hat erklärt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und er hat auch verheißen, schlag mit deiner ganzen Seele deine Sichel ein und deine Sünden sind dir vergeben. Wer sich nicht scheut, die Ärmel hochzukrempeln und darin aufgeht, lohnende Ziele zu verfolgen, ist ein Segen für seine Familie, sein Umfeld, sein Land und für die Kirche. Der Herr erwartet von uns nicht, schwerer zu arbeiten, als wir können. Er vergleicht unsere Anstrengungen nicht mit denen anderer, und wir sollten das auch nicht tun. Unser himmlischer Vater verlangt lediglich, dass wir unser Bestes geben, dass wir unsere ganze Leistungsfähigkeit einbringen, wie groß oder gering sie auch sein mag. Arbeit ist ein Mittel gegen Angst, lindert Sorgen und eröffnet neue Möglichkeiten. Wie unsere Lebensumstände auch aussehen, meine lieben Brüder, tun wir das Beste, was wir können, und erwerben wir uns den Ruf, bei allem, was wir tun, Vortreffliches zu leisten. Ergreifen wir mit Hand und Verstand die wunderbare Chance zu arbeiten, die sich uns an jedem neuen Tag bietet. Wenn unser Wagen im Schlamm festsetzt, steht Gott wohl eher dem bei, der aussteigt und schiebt, als dem, der lediglich seine Stimme im Gebet erhebt, wie feierlich seine Worte auch sein mögen. President Thomas S. Monson hat es so ausgedrückt: Es reicht nicht aus, sich anstrengen zu wollen und zu sagen, dass man sich anstrengen wird. Durch die Tat und nicht durch den Gedanken erreichen wir unsere Ziele. Wenn wir unsere Ziele immer wieder vertagen, werden wir sie zeitlebens nicht erreichen. Zitat Ende. Arbeit kann adeln und erfüllend sein. Aber denken Sie an die Warnung des Herrn, nicht unsere Arbeit für das hinzugeben, was nicht zufrieden machen kann. Wenn wir zum Nachteil unserer Familien und auf Kosten unseres geistigen Wachstums nach weltlichen Gütern und dem Rampenlicht öffentlicher Anerkennung streben, erkennen wir schon bald, dass wir ein schlechtes Geschäft gemacht haben. Die rechtschaffene Arbeit, die wir zu Hause in der Familie tun, ist überaus heilig. Daraus erwächst ein Gewinn von ewigem Wert. Sie kann an niemanden delegiert werden. Sie bildet das Fundament unserer Arbeit als Priestertumsträger. Vergessen Sie nicht, wir sind auf dieser Welt nur auf der Durchreise. Widmen wir unsere gottgegebenen Talente und Energien nicht nur dem Festmachen weltlicher Anker, sondern nutzen wir unsere Tage, indem wir unserem Geist Flügel wachsen lassen. Denn als Söhne des allerhöchsten Gottes sind wir erschaffen worden, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Nun einige Worte an die Brüder, die wie ich bereits ein wenig älter sind. Der Ruhestand gehört nicht zum Plan des Glücklichseins. Im Hinblick auf unsere Aufgaben im Priestertum gibt es kein Sabbatjahr und keinen Ruhestand, unabhängig vom Alter und der körperlichen Leistungsfähigkeit. Der Ausspruch, kenne ich schon, alles schon gemacht, mag eine brauchbare Ausflucht sein, um dem Skateboardfahren zu entgehen, eine Einladung zu einer Motorradtour auszuschlagen oder den scharfen Curry am Buffet weiterzureichen. Er ist jedoch keine passende Ausflucht dafür, die Verpflichtung zu entkommen, die wir mit einem Bund eingegangen sind, nämlich unsere Zeit, unsere Talente und Mittel der Arbeit im Reich Gottes zu weihen. Es mag den einen oder anderen geben, der nach vielen Jahren des Dienstes in der Kirche Anspruch auf eine Ruhepause anmeldet und andere den Karren ziehen lassen will. Ich sage es ganz unverblümt, Brüder, derartiges Gedankengut ist eines Jüngers Christi nicht würdig. Ein großer Teil der Arbeit auf dieser Erde besteht darin, voller Freude bis ans Ende auszuharren, jeden Tag unseres Lebens. Nun einige Worte an unsere jüngeren Brüder im melchisedekischen Priestertum, die rechtschaffenen Ziele verfolgen, indem sie eine Ausbildung anstreben und sich bemühen, eine Partnerin für die Ewigkeit zu finden. Das, meine lieben Brüder, sind die richtigen Ziele. Denken Sie aber daran, dass die fleißige Arbeit im Weingarten des Herrn ein großer Pluspunkt auf Ihrem Lebenslauf ist und Ihre Erfolgschancen bei beiden lohnenden Vorhaben vergrößert. Ob es nun den jüngsten Diakon oder den ältesten Hohenpriester betrifft, es gibt viel zu tun. Der zweite Grundsatz, lernen. Lernen. Unter den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen im Nachkriegsdeutschland waren die Möglichkeiten für Bildung und Ausbildung im Vergleich zu heute sehr eingeschränkt. Doch trotz der Einschränkung war ich immer sehr leineifrig. Ich weiß noch, wie ich eines Tages, ich war mit meinem Fahrrad unterwegs, um Wäsche auszuliefern, die Wohnung eines Klassenkameraden betrat. In einem Zimmer standen zwei kleine Schreibtische an der Wand. Was für ein wunderbarer Anblick, wie glücklich sich diese Kinder schätzen konnten, einen eigenen Schreibtisch zu besitzen. Ich stellte mir vor, wie sie dort mit aufgeschlagenen Büchern saßen, den Unterrichtsstoff lernten und Hausaufgaben machten. Mir schien, als gäbe es nichts Wundervolleres auf der Welt, als einen eigenen Schreibtisch zu besitzen. Ich musste lange warten, bis dieser Wunsch in Erfüllung ging. Jahre später bekam ich eine Anstellung in einem Forschungsinstitut, das über eine große Bibliothek verfügte. Ich weiß noch, dass ich einen großen Teil meiner Freizeit in dieser Bibliothek verbrachte. Dort konnte ich endlich ganz allein an einem Schreibtisch sitzen und all das Wissen aus den Büchern in mich aufnehmen. Ich las und lernte so gern. Damals erfasste ich anhand eigener Erfahrungen den alten Spruch, bei der Bildung geht es weniger darum, einen Eimer zu füllen, als vielmehr ein Feuer zu entzünden. Für die Mitglieder der Kirche sind Bildung und Ausbildung nicht einfach nur eine gute Sache, sondern ein Gebot. Wir sollen in dem unterwiesen sein, was sowohl im Himmel als auch auf Erde und unter der Erde ist, dem, was gewesen ist, dem, was ist, dem, was sich in Kürze begeben muss, dem, was daheim ist, dem, was in der Fremde ist. Joseph Smith hatte Freude am Lernen, obwohl sich ihm wenig Möglichkeiten für eine schulische Ausbildung boten. In seinen Tagebüchern berichtete er freudig von Tagen, die er mit Lernen verbrachte und betonte, wie viel ihm das Lernen bedeutete. Joseph Smith lehrte die Heiligen, dass Wissen ein notwendiger Bestandteil unseres irdischen Daseins sei, denn man wird nur so schnell errettet, wie man Erkenntnis erlangt. Und jeglicher Grundzug der Intelligenz, den wir uns in diesem Leben zu eigen machen, wird mit uns in der Auferstehung hervorkommen. In schwierigen Zeiten ist das Lernen umso wichtiger. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, Wissen vertreibt Finsternis, Ungewissheit und Zweifel, denn diese können sich nicht halten, wo Wissen und Erkenntnis sind. Brüder, es ist Ihre Pflicht, so viel zu lernen, wie Sie können. Bitte halten Sie Ihre Familie, Ihre Mitglieder im Kollegium, einfach alle dazu an, zu lernen und sich weiterzubilden. Wenn eine herkömmliche Ausbildung nicht möglich ist, dann lassen Sie sich dennoch nicht davon abhalten, sich so viel Wissen wie nur möglich anzueignen. In diesem Fall können die besten Bücher gewissermaßen zu Ihrer Hochschule werden, zu einem Klassenzimmer, das immer offen steht und jeden Interessierten aufnimmt. Trachten Sie danach, Ihr Wissen von allem, was tugendhaft oder liebenswert ist, was guten Klang hat oder lobenswert ist, zu vermehren. Trachten Sie nach Wissen durch Studium und auch durch Glauben. Tun Sie es mit einem demütigen Geist und einem zerknirschten Herzen. Wenn Sie Ihren Lerneifer, auch wenn es um Weltliches geht, durch Ihren Glauben vertiefen, erweitern Sie Ihr Denkvermögen, denn wenn euer Auge nur auf Gottes Herrlichkeit gerichtet ist, so wird euer ganzer Leib mit Licht erfüllt werden und erfasst alles. Missachten wir beim Lernen nicht die Quelle der Offenbarung. Die heiligen Schriften und die Aussagen neuzeitlicher Apostel und Propheten sind die Quelle von Weisheit, göttlichem Wissen und persönlicher Offenbarung, die uns hilft, zu allen Herausforderungen des Lebens eine Antwort zu finden. Lernen wir von Christus. Trachten wir nach dem Wissen und der Erkenntnis, die zu Frieden, Freude und den erhabenen Geheimnissen der Ewigkeit führen. Meine lieben Brüder, ich denke an den 11-jährigen Jungen in Frankfurt zurück, der sich um die Zukunft sorgte und den nagenden Schmerz der Beschimpfungen spürte. Die Erinnerung an jene Tage weckt in mir sowohl schmerzliche wie auch gute Gefühle. Auch wenn ich jene schwere, sorgenvolle Zeit nicht unbedingt noch einmal erleben wollte, zweifle ich nicht daran, dass alles, was ich gelernt habe, notwendig war, um mich auf zukünftige Chancen vorzubereiten. Jetzt, viele Jahre später, weiß ich eines ganz sicher. Oft lernen wir gerade dann, wenn wir durch Widrigkeiten geprüft werden, die entscheidenden Lektionen des Lebens, die unseren Charakter formen und unser Schicksal prägen. Ich bete darum, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren unsere Stunden und Tage mit redlicher Arbeit ausfüllen können. Ich bete darum, dass wir danach trachten zu lernen und unseren Verstand und unser Herz zu schulen, indem wir in tiefen Zügen aus der reinen Quelle der Wahrheit trinken. Sie liegen mir am Herzen und ich lasse Ihnen meinen Segen. Im Namen Jesu Christi. Amen.